Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallöchen, wir sind heute zu dritt. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hallo Toni.
Hallo Anja, hallo
Anne. Hi. Ja, ihr werdet es nicht glauben, was unser Thema heute ist. Wir drei, wir haben heute gar keine Gäste, weil wir gesagt haben, wir sind uns selbst genug. Wir sprechen nämlich einfach mal über das wunderbare Thema Liebe anlässlich des Valentinstags. Und wir alle drei sind so ein bisschen in uns gegangen und haben überlegt, okay, welche Filme, welche Bücher, was hat uns eigentlich so irgendwie nachhaltig beeindruckt, welche sind total schön. Und passen einfach so im weitesten Sinne, würde ich jetzt mal sagen, weil wir haben einen ganz bunten Blumenstrauß mit dabei. Was passt eigentlich so zum Valentinstag, ja, also dem Tag der großen Gefühle, wo man ja eigentlich auch, also man sagt ja immer so, ne, dass sich so Liebende dann irgendwie was schenken, aber eigentlich kann man ja auch der besten Freundin oder dem besten Freund eine Freude machen, weil es geht ja einfach um auch so dieses Freundschaftsgefühl und dieses Verbundenheitsgefühl. Und da musste ich nämlich dran denken, also bei in der Schule meiner Kinder ist es nämlich zum Beispiel üblich, die können sich gegenseitig tatsächlich, also es macht dann die, weiß gar nicht, Schülerorganisation, die kümmern sich drum, dann kann man so anonym, man kann aber auch seinen Namen nennen, ja, kann man jemand anderem eine kleine Freude machen, ich weiß nicht, mit einer Blume, irgendwie Rose, irgendwas oder was Süßes, ja, ist jedes Jahr irgendwie was anderes, aber ist sehr, sehr beliebt, weil man dann für kleines Geld so ganz sagen kann, so, ich mag dich und es ist total schön, es ist eine unheimlich schöne Geste. Ja, also auch sowas kann man natürlich machen am Valentinstag. Da gibt's ja ganz unterschiedliche Traditionen in der ganzen Welt. Weiß nicht, kennt ihr welche? Fällt euch da spontan was ein? Was so ein bisschen anders ist als bei uns? Also Schule ist jetzt mal das eine, woran ich jetzt gedacht habe, aber...
Ich habe mal gelesen, dass in Japan die Schokolade, die man verschenkt, dass man die selber machen muss.
Der Erfinder des Valentinstags, also so wie wir ihn heute kennen, ist ja der heilige Valentin von Terni. Der war im 3. Jahrhundert Bischof der italienischen Stadt Terni, deswegen der heilige Valentin von Terni. Angeblich, also oder ich weiß gar nicht, kann man sagen angeblich, wahrscheinlich stimmt es auch oder ist bewiesen und erwiesen. Als römischer Priester soll der Valentin trotz des Verbots von Kaiser Claudius Goticus Liebespaare nach christlichem Ritus getraut und mit Blumen aus seinem eigenen Garten beschenkt haben. Ist das nicht schön? Der hat sich einfach drüber weggesetzt und hat gesagt, die dürfen trotzdem heiraten. Und weil das so wunderschön ist und einfach, ja, also diese tiefe Liebe ja auch zeigt und dieses, wir setzen uns über die Grenzen hinweg, wir wollen einfach unser Leben lang zusammen sein, weil es einfach so schön ist, ist an diesem Tag, also ist der Valentinstag am 14. Februar. Der spätere Papst Julius I. ließ zu Ehren Valentins nämlich dann auch eine Basilika in Rom errichten. Also insofern, man hat sich auch schon im alten Rom tatsächlich mit Blumen beschenkt am 14. Februar. Das ist, glaube ich, so die Tradition, die sich immer noch hält, dass man sich einfach Blümchen schenkt oder halt eine andere kleine Aufmerksamkeit. Kann ja auch was Süßes sein, ja.
Schokolade und Blumen. Und was du vorhin auch meintest mit, ich kenne das eigentlich auch so, also vielleicht war das auch so eine Tradition eher bei mir und meinen Freunden, dass ich das gar nicht so auf Liebespartnerschaften oder Beziehungen bezogen habe, sondern auch immer meinen Freunden irgendwas geschenkt habe. Und dann haben wir immer die Liebe unter Freunden gefeiert und das fand ich auch immer sehr, sehr schön.
Das ist doch total schön und ich finde, es ist auch gerade, also den Gedanken, weißt du, dass man so einfach Freunden auch so eine Aufmerksamkeit zukommen lässt und sagt, hey, ja, das ist doch total schön. Also in England zum Beispiel ist es seit dem 15. Jahrhundert Brauch, dass man sich Gedichte schreibt und schickt. Also ich weiß nicht, ob man die unbedingt selber verfasst haben muss, aber man schickt sich kleine Gedichte, auch schön.
Dass man, wahrscheinlich kriegt man dafür heute die Zeit gar nicht mehr zusammen oder mit Google und allem Möglichen ist man wahrscheinlich weniger kreativ, aber es ist an sich eine sehr schöne Geste, ein toller Gedanke.
Ja, und das, was du gerade gesagt hast mit Freunden beschenken, das macht man zum Beispiel in Japan auch. Also da werden, also nicht nur jetzt die Partner oder Ehemänner beschenkt, sondern oder Ehefrauen eben, ne, sondern eben auch Verwandte und Freunde allgemein oder aber auch männliche Kollegen zum Beispiel oder der Chef. Und in Japan schenkt man dunkle Schokolade. Ich meine, die ist ja eh sehr lecker, ne? Genau, und also den Männern und den Frauen schenkt man dann weiße Schokolade.
Okay.
Einen Monat später. Also die sind so, die kriegen praktisch erst die dunkle Schokolade geschenkt und dann bedanken sie sich bei den Frauen mit weißer Schokolade einen Monat später. Also auch das gibt's, ja. Ja, aber irgendwie allen ist ja, glaube ich, gemeint, dass man ja, dass man einfach so eine kleine Aufmerksamkeit sich gegenseitig schenkt. Also da gibt's schon so ein paar schöne Traditionen, die einfach ganz, ganz nett sind. Schneeglöckchen gibt's in Dänemark zum Valentinstag.
Gibt's irgendwo Bücher als Tradition, dass man sich Bücher schenkt?
Also nicht, dass ich wüsste. Nee.
Vielleicht sollte man das einführen. Das wäre mein Lieblingsgeschenk, aber ein gutes Buch.
Das stimmt, das wäre auch schön. Aber ihr seht schon, das ist so eine schöne Bandbreite mit allem Möglichen. Aber man kann ja auch sowas fürs Gefühl tun. Und insofern sind wir jetzt einfach schon mal richtig eingetaucht. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Tradition gesprochen und wo es jetzt eigentlich herkommt. Und davon ganz unabhängig, wie gesagt, was fürs Herz haben wir jetzt für euch uns einfach mal ausgesucht. Toni, du hast nach Filmen geschaut.
Meine erste Empfehlung ist, ich habe tatsächlich lange überlegt und bin dann so das Thema Filme angegangen in zwei Richtungen. Und einmal mit, welche Buchverfilmungen haben mir gut gefallen, weil ich tatsächlich Liebesthema oder das Liebesroman gerne angucke, anstatt zu lesen. Mhm. Und da ist mir als allererstes, wir hatten schon in der letzten Podcast-Folge, natürlich Twilight eingefallen, weil gar nicht groß irgendwie was anderes in meiner Jugend gelesen habe, was jetzt mit natürlich einerseits Fantasy und Liebe zu tun hat. Ich muss gestehen, ich habe erst mit 18 oder so Harry Potter gelesen und deswegen war Twilight meine prägende Zeit, und ich war da natürlich total aus dem Häuschen mit 14 damals, als es verfilmt wurde, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, vielleicht qualitativ nicht die besten Filme, aber das war so das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Und was ich aber toll fand, sowohl als Buch als auch als Film, war ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Und ich mag ja auch Emilia Clarke total gerne, deswegen hat mir die Verfilmung gut gefallen und ich fand es nicht zu abstrakt vom Buch und fand es irgendwie total nett umgesetzt. Und das war auch im Winter oder so, habe ich den dann damals angeguckt, den Film, und auch das Buch gelesen. Und da war ich sehr berührt. Also das fand ich richtig schön. Wow. Das habe ich auch als Empfehlung, sowohl Buch als auch Film. Und ich glaube, das kann man nicht oft sagen.
Das stimmt. Ich muss ehrlich zugeben, den Film, den habe ich, glaube ich, nur in Bruchstücken mal gesehen. Aber das Buch habe ich gelesen und ich kriege jetzt gerade schon wieder Gänsehaut. Ich fand es unfassbar traurig. Ja. Das ist schon echt sehr, 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 sehr Herzschmerz. Zumal es ja, also Happy End, nee. Aber wenn wir schon bei den Nicht-Happy-End-Büchern sind, dann habe ich auch gleich noch eins. Das werfe ich jetzt mal gleich hier voll mit in die Waagschale. Zwei an einem Tag. Und wer das noch nicht gelesen hat, also das ist jetzt eine andere Kategorie von Liebesgeschichte in traurig als das, was du jetzt gerade gesagt hast, Toni. Weil wenn ihr die anderen, ich weiß nicht, ob ihr die anderen Bücher tatsächlich kennt, worum geht's denn bei Ein ganzes halbes Jahr? Für diejenigen, die es noch nicht kennen, was ja fast unvorstellbar ist, aber wenn du das da draußen noch nicht kennst, dann Toni, worum geht's da?
Also ein Mann, ich weiß tatsächlich die Namen nicht mehr, aber wir verraten einfach nicht zu viel. Er ist nach einem Unfall gelähmt und ein Pflegefall und ans Bett und Rollstuhl gefesselt. Und die Familie und die Mutter können sich nicht mehr um ihn kümmern. Und er wird natürlich auch mit der Zeit, wo er sich nicht mehr bewegen kann und halt nach dem Unfall weiterleben muss, sehr depressiv und traurig und verliert so ein bisschen seine Lebenslust und seine Energie und bekommt dann eine Pflegekraft oder eine junge Frau, die sich eben dann um ihn kümmert und so sich dem Alltag stellt, den er auch, also die ganzen Tasks, die er so tagtäglich machen muss und nicht mehr machen kann, ist aber eigentlich, verliert trotzdem immer mehr seine Lebenslust und kann nicht so wirklich entscheiden, will ich jetzt doch irgendwie weiterleben, und das hat doch alles gar keinen Sinn. Und sie ist dann natürlich so diejenige, die ihn ein bisschen aus seinem Frust und aus seiner Trauer rausholt, und dann passiert natürlich gibt's auch ein paar Gefühle im Spiel, und ich will jetzt das Ende nicht verraten, aber zwei sehr unterschiedliche Menschen treffen aufeinander, die sich auch am Anfang, können sie sich, glaube ich, auch gar nicht so richtig leiden. Und dann entwickelt sich da aber auch immer mehr eine Liebesbeziehung.
Weil er ja von Anfang an, glaube ich, ja auch sagt, er hat ja seine Entscheidung getroffen, das darf man ja schon sagen, ne? Weil das kommt ja auch gleich am Anfang, dass er seinem Leben ein Ende setzen möchte.
Richtig.
Weil er vorher schon sehr, sehr intensiv gelebt hat, also mit Sport, er hat viel Geld, er hat sich eigentlich alle Wünsche immer erfüllt und war so ein echt, so ein Draufgänger-Typ halt auch, und plötzlich geht gar nichts mehr. Und und deshalb beschließt er sich, das Leben nehmen zu lassen, weil das nämlich selber gar nicht mehr kann, weil er wirklich so eingeschränkt ist in allem. Und sie wird angestellt, um ihn da rauszuholen, um ihn zu retten. Also so als, quasi als letzter Rettungsanker, den seine Eltern sehen, ja, so, hey, er hat uns nur noch ein halbes Jahr gegeben. Aber in der Zeit dürfen wir versuchen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, dass das Leben doch lebenswert ist. Und ja, das ist sehr dramatisch. Aber es ist eine klare Leseempfehlung auch von mir, oder Anne? Wie siehst du das?
Ja, ich habe es tatsächlich auch gelesen und den Film gesehen. Und kann es sehr empfehlen. Sogar meine Schwester, die nie liest, fand das Buch wirklich klasse. Also kann man vielleicht auch Leuten ans Herz legen, denen Bücher jetzt sonst nicht so nahe liegen.
Ja, oder auch vielleicht das Genre, ne? Die sagen, ah, weiß ich jetzt nicht, ja. Aber es ist auch wirklich so schön geschrieben auch, ja. Also, ja, aber es ist so traurig. Und jetzt komme ich dann wegen traurig, jetzt ich muss den jetzt reinhauen. 2 an einem Tag von David Nichols, ist auch eine ganz klare Leseempfehlung für diejenigen, die diese Geschichte noch nicht kennen. Das ist, also da spoilere ich jetzt auch nicht, aber wahrscheinlich habe ich schon, indem ich sage, dass es nicht unbedingt das große Happy End gibt, was man sich erträumt, ja. Aber zwei Menschen lernen sich kennen, Uni-Abschlussparty, eigentlich so der Moment, so, oh Gott, wo geht's jetzt eigentlich hin, meine Reise in diesem Leben, ja, und alles wird nochmal alles auf eine Karte, dieser Abend ist unseres Lebens. Und sie, die Protagonistin, ist so ein bisschen eher so eine Unscheinbare, weiß aber eigentlich immer ziemlich genau, was sie will. Und er ist so der Sunny Boy, ja, alle liegen immer mal zu Füßen, er ist so der Tollste und super Noten und alles toll, ein tolles Elternhaus und überhaupt. Und sie so die kleine graue Maus. Und an diesem Abend kommen die zwei zusammen. Und die sind vorher schon immer irgendwie, die haben sich immer mal wieder gesehen und getroffen, aber er hat sie halt jetzt nie so als Frau halt wahrgenommen, ja. Und dann gibt es also diese eine Schicksalsnacht, in der sie zusammen sind und eigentlich feststellen, dass sie unheimlich gut zusammen so funktionieren oder zusammenpassen eigentlich, ja. Aber eigentlich soll es ja nicht sein, weil sie ist ja dann doch irgendwie, dann doch eben die graue Maus und er ist eben doch der Sunny Boy. Und was sich daraus entwickelt, ist über viele, viele Jahre, deswegen auch der Name von dem Buch, 2 an einem Tag, sie treffen sich über die Jahre immer wieder an diesem Tag. Und verlieren sich nicht so nicht aus den Augen. Also es gibt tatsächlich so eine Zeit zwischendrin, wo sie sich mal nicht so regelmäßig, also nicht regelmäßig jedes Jahr sehen, aber sie kommen nicht zusammen am Anfang, ja, das darf man zumindest schon mal sagen, und aber sie verlieren sich nicht aus den Augen und tauschen sich immer aus und helfen sich auch zwischendrin, also sind auch füreinander da, werden aber nicht so das klassische Liebespaar. Und als sie es werden, und man die Hoffnung hat, ja, so jetzt endlich, also es sind so unheimlich viele Wirren, aber man merkt einfach, die beiden sind eigentlich füreinander bestimmt, ja, also die müssen eigentlich zusammen sein. Und als es endlich dann beide erkennen, nimmt das Buch einfach nochmal eine andere Wendung. Und es ist wirklich so, also ich habe geheult, als ich es weggelegt habe, ich weiß es noch, deswegen habe ich es nie wieder angefasst. Ich fand es so, ich hatte es so mitgenommen, es ist so schön geschrieben und man ist irgendwie so mit den beiden irgendwie, ja, man leidet einfach mit und man hofft und man zittert und man ist für jede gute Begegnung, ist man einfach so dankbar. Und denkt sich, oh ja, jetzt. So. Also das ist eine ganz, ganz bewegende Liebesgeschichte auch, ja. Definitiv, ja. Ich weiß gar nicht, ob die ist, glaube ich, auch verfilmt worden.
Sehr schöner Film,
ja. Ja, okay, gut. Also ich habe den Film nicht gesehen, weil das Buch mich so geflasht hat, dass ich gedacht habe, ich kann mir den Film nicht angucken, aber also, ja, hört, es gibt auch einen Film. Anne, hast du was Fröhlicheres? Was mit Happy End?
Oh, das wird schwierig. Ich fange einfach erstmal an. Also, ich habe jetzt erst vor kurzem Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger gelesen. Der wurde auch verfilmt. Allerdings kenne ich den Film nicht, weil ich das Filmplakat so grausam finde. Das geht nicht. Die Schauspieler. Naja. Jedenfalls geht es da um Claire und Henry, und Henry hat einen Gendefekt, der ihn ungewollt durch die Zeit reisen lässt. Also er kann an einem Ort sein und dann plötzlich ist er weg und man weiß nicht, wie lange. Er kann auch nicht steuern, wohin er reist, meistens in die Vergangenheit und dann irgendwelche Orte, die er schon kennt und mit denen er irgendwas verbindet. Genau, und er kann es aber auch nicht dann steuern, zurückzukommen. Also er muss dann einfach warten, bis er wieder zurückgeschleudert wird. Und er gerät dadurch eben auch manchmal in bedrohliche Situationen, weil er dann halt einfach vor irgendwelchen Leuten steht und sich nicht orientieren kann. Genau, und dadurch lernt er eben seine Frau, spätere Frau, kennen, indem er als Erwachsener zu ihr in die Kindheit reist. Unbeabsichtigt, weil er sie ja eben schon kennt, aber sie ihn nicht. Und sie lernt ihn dann als Erwachsenen kennen. Und sie treffen sich dann ab, also weil er immer wieder da landet, treffen sie sich dann eben regelmäßig. Und sie verliebt sich dann eben in ihn, ohne erst zu wissen, dass er ihr Mann werden wird, aber einfach, weil er ständig bei ihr ist. Und dann später, wenn sie dann so 20 ist, trifft sie ihn dann in ihrer Gegenwart. Und dann kennt er sie aber nicht, weil er ja noch nicht zu ihr durch die Zeit gereist ist. Und sie erklärt ihm dann, ja, wir werden heiraten, wir kennen uns schon mein ganzes Leben. Genau, und man kann sich schon vorstellen, dadurch gibt es eben einige Schwierigkeiten in der Beziehung, wenn die eben so komplett durch die Zeit verdreht ist. Am Anfang ist auch eigentlich noch alles sehr harmonisch, aber je fester ihre Lebenspläne dann eben werden, kommen dann eben doch immer mehr Probleme auf sie zu. Und ja, es ist eine sehr intensive Geschichte.
Mhm, aber es ist auch kein ganz neues Buch, ne? Also ich weiß noch, wann ich es gelesen habe. Also und wo?
Wo denn?
Weil ihm jetzt auch unheimlich gut gefallen. Ich habe es tatsächlich mal mitgenommen in Urlaub und konnte. Ich habe das echt verschlungen, weil es ja wirklich so eigentlich so kurios, aber auch so schön ist. Auch das ist so.
Der Film ist ja auch schon etwas älter, oder? Ich habe den Trailer. Also ich habe den auch so teilweise bruchweise irgendwie gesehen. Ich glaube, es ist auch zwei tolle Schauspieler in den Hauptrollen. Mhm. Aber wenn du sagst, dass der Film gut ist, dann würde ich mir den, glaube ich, tatsächlich nochmal anschauen.
Ich weiß es nicht. Ich finde, die Besetzung passt nicht zu dem Bild, das ich im Kopf hatte.
Okay.
Das ist manchmal, ja, also ich kann es in dem Fall auch verstehen, auch wenn die Besetzung gut ist, aber verstehen. Mir ging es auch so. Also ich habe den Film nicht gesehen. Das Buch ist toll.
Das ist die Hauptsache.
Ja, genau.
Und ich hatte auch noch eine Empfehlung dabei. Das ist Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer. Ist jetzt auch nicht das neueste Buch und viele kennen das auch schon, aber ich finde, das erzählt eine Liebesgeschichte doch nochmal auf eine sehr andere Art und Weise. Und zwar fängt es damit an, dass eine E-Mail ans falsche Konto gesendet wird. Also Emmy will sich eigentlich von einem Zeitungsabonnement abmelden, hat dann einen Tippfehler in der Mailadresse und landet bei Leo Leike statt Leo Liv oder so, wie das Magazin hieß. Und er antwortet ihr dann erstmal, ja, das ist die falsche Adresse. Und sie vertippt sich dann aber nochmal, landet wieder bei ihm und dann entspinnt sich daraus so ein Dialog. Und sie kennen sich sonst nicht, aber sie können sich dadurch auch eben auch von ihren verborgenen Seiten quasi berichten, die sie ihrer Familie oder ihren Freunden jetzt nicht zeigen können. Dadurch entspinnt sich eben eine sehr besondere Beziehung. Allerdings ist Emmy eben schon verheiratet und deswegen steht es nie im Raum, dass die beiden sich tatsächlich richtig real kennenlernen. Aber die Anziehung zwischen den beiden wird eben immer größer und dadurch wächst eben auch ein sehr großer Konflikt heran. Und ich möchte aber nicht verraten, wie es ausgeht.
Nein, nein, nein. Das klingt auch so, als dass man sich das unbedingt... Dass man das unbedingt lesen muss, wenn man es noch nicht hat.
Ja, man also, liest auch immer nur ihre
Geschichte.
E-Mails und da ist diese Verbindung zwischen den beiden, kann man wirklich auch richtig rauslesen. Also es ist ja immer schwierig, so eine Chemie zwischen zwei Charakteren aufzubauen, aber das kann das Buch einfach perfekt.
Toll. Ist es so ein bisschen auch, es gibt doch diese Filme, so dieses E-Mail für dich oder Schlaflos in Seattle, wo es ja auch so um dieses bisschen so um das Briefe schreiben und man kennt sich eigentlich
so
nicht und
Richtung.
So geht. Geht es so ein bisschen, ja. Ach, das ist auch, das ist was fürs Herz. Ja, unbedingt. Unbedingt. ja, also so richtig, ja, also so Liebesgeschichte. Ich habe auch tatsächlich noch eine, die hat auch den Man Booker Prize gewonnen. Vorletztes Jahr, glaube ich, 2020. Und diese Geschichte ist von Graham Swift. Da sind wir, heißt der Roman. Ist eigentlich ein kleines Buch, ist echt, also leider sehr schnell weggelesen. Und man kann es so man kann es eigentlich zusammenfassen. Also zwei Männer verlieben sich in dieselbe Frau. Also einer ist Zauberer und der andere ist Entertainer. Und da liegt jetzt eigentlich auch schon die Krux, weil einer kann definitiv besser um diese Frau werben als der andere. Warum das so ist und wie das ausgeht und wie die zwei oder die drei also in dieser kuriosen Beziehung miteinander umgehen und wo das hinführt, das muss man echt lesen. Da will ich gar nicht so viel vorausschicken. Das Setting ist Brighton, also das Seebad in den 50er Jahren und wo gefühlt noch alles möglich war und man sicherlich noch davon ausgegangen ist, dass Zaubern geht. Ich weiß es nicht, aber es klingt so in dem Buch so halt so ein bisschen nach. Es ist ganz viel Glamour und Glitzer eigentlich so rundherum um diese ganze Showwelt. Und es geht sehr tief ans Herz. Also das hat nicht umsonst den Preis gewonnen, dieses Buch. Es ist wirklich, wirklich toll. Ganz klare Empfehlung.
Ich habe mich ja nochmal, ich bin in mich gegangen, habe nach Filmen geguckt und muss sagen, wo es verkehrt herum war, wo ich zuerst den Film gesehen habe und dann gemerkt habe, oh, da gibt's ja ein Buch dazu und das ist eine tolle Liebesgeschichte, ist Call Me By Your Name, mit Timothy und dem anderen etwas umstrittenen Schauspieler, aber die Geschichte ist toll und der Film ist cool. Und dann war ich so, da gibt's ja ein Buch dazu. Und dann habe ich mir das Buch geholt und das Buch gelesen. Aber ich finde, so zum Valentinstag kann man ja auch mal Filme gucken, anstatt ein Buch zu lesen. Und das ist auf jeden Fall einer meiner Top 10 Filme, würde ich sagen, was so Liebesgeschichte angeht. Auch so mit dem Setting, die Musik, die Story, das Ganze, was unterschwellig mit dabei ist, so, es darf nicht sein, diese Liebesgeschichte, und die zwei dürfen nicht die Liebe ausleben, die sie aber füreinander empfinden. Dann aber auch so, ich habe immer das Gefühl, ich habe den Film jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesehen, ich habe immer das Gefühl, ich bin im Urlaub, wenn ich das angucke. Ich bin dann dort in Italien und lebe das mit und liege da auch so am Wasser und lese mein Buch. Ich finde die Schauspieler toll, also deren schauspielerische Leistung, und ich mag einfach so, dass ich mochte auch das Buch, aber ich muss sagen, da ich schon vorher den Film gesehen hatte, war ich halt schon etwas voreingenommen mit meiner Fantasie, konnte mir dann gar nicht irgendwie großes Neues vorstellen. Aber das fand ich sehr, sehr schön. Da hat einfach alles so gestimmt vom Gesamtbild, und das war für mich, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das the happiest end ist, eine sehr schöne Liebesgeschichte.
Mein Gott, wir haben lauter Sachen eigentlich ohne Happy End, oder?
Das ist ja auch gerade auf.
Also gut, bei Twilight gibt's ja ein Happy End im weitesten Sinne, ne? So mit allen Verwicklungen und so, könnte man ja sagen, es geht ja irgendwann mal gut aus, ja? Also wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Aber so richtig gegen Nordwind, geht das gut aus? Darf man das sagen?
Das darf man eigentlich nicht sagen.
Nee, gar nicht spoilern, oder?
Das ist halt, glaube ich, auch so, dass wenn es auf dem Buch basiert, dann ist es vielleicht immer noch ein bisschen mehr Drama dabei oder noch ein bisschen mehr Plot und mehr Handlung. Und das ist halt natürlich auch einfach etwas, was dich ein bisschen mehr bewegt und zum Nachdenken bringt, wenn du vielleicht nicht immer das beste Happy End hast. Aber noch ein anderer Film, den ich auch total liebe und auch wahnsinnig gut für den Valentinstag empfehlen kann, ist 10 Dinge, die ich an dir hasse. Ich liebe allgemein die 90er, 2000er, 80er, oder? Diese ganzen Filme. Ach, 10 Dinge, die ich an dir hasse, ist einfach der Liebesfilm, finde ich, für Happy End und Valentinstag und tolle Schauspieler, lustig, humorvoll. Große Empfehlung. Ich glaube, den hat auch schon jeder gesehen.
Aber den kann man auch locker nochmal
trotzdem nennen. Das ist so, es gibt doch diese, wir hatten doch die zu Weihnachten immer drüber gesprochen, welche Filme man eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten gucken muss, oder? Und das ist so ein Film, den muss man einfach zum Valentinstag oder keine Ahnung was, ja, oder im Sommer gucken, aber man muss den einfach sehen. Stimmt, der ist super, der ist, die 90er, ja.
Der ist toll, der ist zeitlos, der ist lustig, der ist, einfach rundum ein tolles Filmerlebnis. Ich bin so begeistert von diesem Film. Und, den anderen, den ich auch noch total gerne angucke, auch mit meiner Mama voll gerne, war Pretty Woman mit wie heißt sie?
Julia Roberts,
genau. Yeah. Ich war gerade und auch, also ich habe den, glaube ich, ich bin ja jetzt etwas jünger und habe dann noch nicht, also auch 10 Dinge, die ich an der hasse, weil ich erstmal so, ach, das ist ja so ein 90er Film, das muss ich nicht angucken, bis ich irgendwann verstanden habe, wie toll diese Filme sind. Und auch bei Pretty Woman, habe ich auch das erste Mal irgendwie gesehen, glaube vor 1-2 Jahren, aber war auch sofort begeistert, und das ist auch so ein Feel-Good-Film, auch mit Happy End, deswegen auch große Empfehlung.
Dann müssen wir jetzt aber auch noch Dirty Dancing in den Raum werfen.
Oh, ja.
Anne. Mann. Oh Gott, ja. Ich glaube, ich habe den kurz vor Weihnachten, letztes Jahr habe ich den mal wieder gesehen. Ich weiß gar nicht, warum.
Aber ich glaube, Anja muss sich eine neue Watchlist machen, was jetzt noch an Filmen kommt.
Aber Dirty Dancing ist, oh mein Gott. Ich schreibe ihn euch auf, also wenn ihr bei uns in die Playlist guckt, dann zum Buchplausch, ihr findet die Titel alle. Keine Sorge. Alle Empfehlungen sind da drin. ganz sicher, dass euch ja nichts irgendwie, ja, dass ihr nicht überlegen müsst, ja, welcher Film war das nochmal? Nein, sie stehen alle da mit Link. Genau.
Wenn wir dann schon aber bei Dirty Dancing sind, muss dann nicht auch eigentlich Titanic mit rein? Ist es nicht so, wenn man an Liebesgeschichten und Liebesfilme denkt, ist es nicht der
Klassiker? Aber dann sind wir doch schon wieder weg vom Happy End.
Ja, ja, stimmt.
Oh mein Gott, ich habe, also wenn ich an Titanic, da denke ich immer sofort, wenn so wie du jetzt, ne, wenn du das sagst, habe ich wirklich diese Szene vor mir, wie sie auf diesem Holzstück da liegt und seine Hand dann irgendwann loslässt, ja, oder er halt einfach dann stirbt, erfriert, was auch immer. Das ist ja nur kein Geheimnis, das kann man ja sagen.
Ich wollte auch gerade sagen,
das ist so schlimm. Und jedes Mal muss ich an dieser Stelle so, wirklich so heulen. Es ist so schlimm, weil ich das so schrecklich finde. Dieses, ja, da gibt's kein Zurück. Nein, es gibt kein Happy End. Oh,
ja.
Titanic ist wirklich ganz, ganz, wow. So. Oh Gott. Ja, das ist ja traurig.
Ja. Ich glaube, das ist aber auch schon alles, was ich so an Liebesromanen und Liebesfilmen wirklich kenne. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht einfach nicht so gemacht für dieses Genre oder ich habe noch nicht die tollsten Bücher gelesen dazu, die mich überzeugen, aber es ist, glaube ich, schon mal ein guter Anfang.
Also Schlaflos in Seattle. Ha?
Ah, okay.
Noch nicht geguckt? Okay. Mm-mm. Der englische Patient? Oh mein Gott. Ja, Jenseits von Afrika? Oh mein Gott. Also die Liste der alten Titel, die ist endlos. Es gibt natürlich auch eine Menge neuer, aber ich gebe dir völlig recht. Es gibt echt so ein paar aus den 90ern, die sind eben einfach richtig gut. Ja, die sind so, ja, die halten auch wirklich einen bis zum Schluss dran, dass man guckt, oder? Dass man dran bleibt und wirklich den Film anschaut, ohne noch 5000 andere Sachen nebenher vielleicht zu machen. Das ist ja auch nochmal sowas, ne? Also insofern, finde ich auch. Das sind jetzt ganz, ganz viele schöne, schöne Bücher. Ich habe noch eins, was vielleicht da auch noch so ein bisschen so, ja, also rausfällt. Es ist wieder ein Buch. kein Film, es ist ein Buch. Aber mir hat dieses Buch so gefallen, wenn wir jetzt hier schon über Liebe sprechen, dann ist es doch auch toll, wenn man mal drüber nachdenkt oder das so wahrnimmt, wenn Liebe die Zeiten überdauert. Elizabeth Stroud hat nämlich ein wunderschönes Buch geschrieben, klare Leseempfehlung. Es heißt Oh William. Und diese Geschichte ist einfach so schön. Also die Elizabeth Stroud, wenn ihr von der noch nichts gelesen habt, oh Gott, jedes Buch von ihr ist toll. Sie ist, die ist unglaublich, ja, wie soll ich sagen, also große Gefühle, und die trifft sie unheimlich gut. Also sie kann die ganz toll so beschreiben, dass man da so mitfühlt. Wisst ihr, man ist so sofort so in diesen Personen irgendwie so mit drin, ja. Und in ihrem jetzt tatsächlich in dem neuesten, Oh William, geht's wirklich um eine Liebe, die einfach alles überdauert. Also die zwei Protagonisten, um die es geht, also um die Lucy Barton und ihren ersten Mann William, erster Mann William, die trennen sich irgendwann, aber im Guten, also nicht im Bösen, sondern tatsächlich im Guten, stellen einfach fest, irgendwie funktioniert das nicht. Aber ey, wir können doch Freunde bleiben, ne? So diese Kategorie. Und das bleiben sie auch. Und weil sie haben sich unglaublich früh kennengelernt, nämlich noch als sie beide im Studium waren und haben dann auch schnell Kinder bekommen. Und als sie sich trennen, haben sie natürlich im Laufe ihres Lebens halt auch neue Partner und bleiben sich aber immer, immer verbunden. Also sie versuchen irgendwie beide, glaube ich, immer wieder, weiß ich nicht, die nächste große Liebe zu finden. Aber egal, wenn die wirklich was bedrückt, dann finden die sich immer wieder. Also dann telefonieren die, dann gehen die Kaffee trinken, dann gehen die essen, ja, und sind wirklich, also wenn es um die Sorgen und Nöte geht, dann sind die immer wieder füreinander da. Und das ist so ganz kurios, weil das ist völlig unabhängig davon, welche Partner sie gerade haben. Und als er wirklich ins Straucheln gerät, also als er wirklich ihre Hilfe braucht, ist es eben auch Lucy, auf die er zugeht. Und sie ist halt eben immer für ihn da. Und das ist einfach, ja, das ist schon eine große Liebesgeschichte. Anders, also ganz anders auch, weil sie eigentlich am Ende eines Lebens beginnt, ja, und so viel einfach ein Rückblick ist und aus verschiedenen Sichten. Es ist auch ein kleines Buch und es ist sehr, sehr schön. Das
klingt doch richtig herzerwärmend.
Das, ja, also das kann ich euch auch nur empfehlen. Es ist wirklich, es ist auch Also ich finde, Elizabeth Strout schreibt einfach wunderschön. Ich liebe ihre Bücher. Und da geht es tatsächlich immer um Liebe. Ich habe vorhin nämlich nur mal kurz gedacht, aber ja, es ist eine Liebesgeschichte. Genau. Aber Anne, du hast auch noch
ja,
was.
Ja, also da geht's mir so am Rand um Liebe. Ist ein bisschen geschummelt, wenn ich das jetzt als Liebesgeschichte ausgebe, aber ich fange einfach mal an. Und zwar ist das 1Q84 von Haruki Murakami. Wird aus zwei Perspektiven erzählt und die eine Perspektive ist ein Lektor, der von einem Freund ein Manuskript einer Schülerin zugespielt bekommt und das ist absolut revolutionär, sehr kreativ, aber der Ausdruck ist halt einfach schrecklich, weil es eben von einer Schülerin geschrieben ist. Und da hacken die beiden so den Plan auf, dass er das überarbeitet und sie das dann veröffentlichen, um sämtliche Preise einzuheimsen. Und so machen die das dann auch und er lernt dann diese Schülerin kennen und es kommt dann raus, dass die ganzen Sachen, die in dem Manuskript geschildert werden, sie tatsächlich erlebt hat, weil sie da aus einer verrückten Sekte entflohen ist. Und also Haruki Murakami arbeitet ja auch immer viel mit magischem Realismus und dann merkt man dann schon, dass das eben Sachen sind, die absolut nicht real sind. Und genau, der Lektor wird dann eben in diese Sache mit der Sekte reingezogen, obwohl er das überhaupt nicht will und eigentlich generell dieser Idee von Anfang an sehr skeptisch gegenüberstand, aber das hat ihn halt wirklich reingezogen, er konnte gar nichts dagegen tun. Die zweite Perspektive ist eine Auftragsmörderin, die spezialisiert ist auf Fälle, wo Männer Frauen unterdrücken und wo man dem eben rechtlich nicht beikommen kann und sie dann eben dafür sorgt, dass den Frauen Gerechtigkeit widerfährt. Und bei ihr auf dem Tisch landet dann eben auch der Fall dieser Sekte, weil das Sektenoberhaupt eben auch ein Mann ist, der die Frauen da unterdrückt. Und wir merken dann gleichzeitig in beiden Perspektiven, dass es da so kleine Details gibt, die die Welt von der eigentlichen Welt unterscheiden. Zum Beispiel sind auf einmal zwei Monde da, was vorher eben nicht war. Und beide Charaktere merken dann gleichzeitig, okay, ich bin jetzt in einer Parallelwelt. Und sie denken dann auch immer wieder über ihre Vergangenheit nach und wir als Leser merken dann, okay, die kannten sich als Kind und sie denken auch immer noch aneinander. Und man merkt dann eben, dass sie auch Gefühle füreinander haben, sich aber nie wieder gesehen haben und es wirkt dann einfach so, als sind sie in diese Parallelwelt gezogen worden, um sich wieder zu begegnen. Obwohl sie sich wirklich in dem Buch in der realen Zeit nie begegnen, aber es ist dadurch eben, also wisst ihr, was ich meine? Es ist eine gedankliche Liebesgeschichte quasi, ja, mit vielen anderen Sachen drumherum, aber es ist eine Liebesgeschichte.
Und ein ganz typischer, ja, Murakami, würde ich jetzt mal sagen, ne? So, ja, okay. Also das macht mich jetzt schon auch neugierig. Also ich hoffe, euch da draußen geht es auch so. Das Buch gehört tatsächlich, und dieses Laufbuch von Murakami, die zwei, die habe ich noch nicht gelesen. Und ich bin immer so drum rumgeschlichen und habe dann gedacht, na, okay, machst du noch später. So. Und aber du hast mich jetzt neugierig gemacht. Tatsächlich.
Ich hätte noch einen Film, aber ich bin tatsächlich bei Büchern. Was auch noch, was vielleicht jetzt auch wieder aus den 90ern, eine wie keine. Und habe ich jetzt wieder entdeckt für mich, weil dieser Film neu verfilmt worden ist mit einer TikTokerin, glaube ich, in der Hauptrolle. Und dann haben alle aus meiner Generation gesagt, oh ja, im 90er-Film, total cool. Und jetzt gucke ich auch wieder die 90er. Und dann haben irgendwann die Leute so gesagt, stopp mal, den Film gibt's ja schon. Also das ist eine Neuverfilmung. Wieso kennt ihr das nicht? Und das ist doch ein Klassiker und so weiter und so fort. Und eine Riesendiskussion entstanden, wieso man sich denn nicht mit Filmen der 90er Jahre beschäftigt. Aber das ist auch noch, finde ich, das ist halt wieder sehr humorvoll, sehr lustig. Feel good für den Valentinstag, wenn man sich das angucken möchte. Und bei Büchern, was mir gerade jetzt noch so aufgefallen ist, während Anne, du das beschrieben hast, ich finde es total toll, wenn Liebesgeschichten passieren und Romanzen passieren in Büchern, aber ich glaube immer eher so als Side-Plot. Ja. Ich finde, es ist toll, wenn es die tatsächliche Geschichte unterstützt und wenn es auf die Spannung hinleitet und es bietet nochmal so einen Untergrund, um Handlungen aufzubauen. Deswegen mag ich das immer ganz gerne, wenn es mit in einem Krimi ist oder in einem Drama oder jetzt auch in so etwas vielleicht mehr Verwirrendem oder was Geistigem. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich glaube, deswegen bin ich noch nicht so ganz auf den Geschmack der reinen Liebesromane gekommen.
So geht's mir auch, ja.
Aber vielleicht habe ich, wie gesagt, auch noch nicht das richtige Buch entdeckt, ja. Genau.
Ja, also da stimme ich dir zu. Ja, also das ist natürlich immer, es bereichert ungemein, ja. Also wenn ich jetzt dastehe und mir überlege, okay, welches Buch kaufe ich mir jetzt, dann sind es auch eher nicht die reinen Liebesgeschichten tatsächlich. Ja, weil ich mir auch immer mehr erhoffe von einem Buch, ja. Also noch mehr Geschichte, noch mehr andere Geschichten in der Geschichte, ne? Das ist irgendwie, das finde ich schon ganz schön, ja. Das ist toll. Aber ich glaube, wir haben euch jetzt ganz viele Inspirationen gegeben. Wenn ihr Tipps für uns habt, wo ihr sagt, oh mein Gott, warum habt ihr darüber nicht gesprochen, dann her damit. Wir freuen uns natürlich auf Reaktionen. Und wenn ihr euch aber einfach mal so berieseln lassen wollt, dann guckt in unsere Buch-Video-Playlist. Guckt da einfach mal rein, was wir da für euch zusammengestellt haben. Die sind alle von uns schwer empfohlen. Wir haben eine gute Zeit damit verbracht und verbringen sie immer wieder, siehe die Filme aus den 90ern. Und wir hoffen einfach mal, dass ihr eine schöne romantische Valentinswoche habt und wünschen euch einfach mit den ganzen Sachen einfach eine gute Zeit. Genau. In diesem Sinne, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.